Also dieses mich beweisen müssen, das wurde mir in die Wiege gelegt. Ja, also das war von ersten Kindheitserinnerungen an sehr, sehr wichtig. Ja. Für Aufmerksamkeit mich beweisen zu müssen, dass ich dieser auch wert bin.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Und heute ist die Eva bei mir und Eva bringt das Problem mit, dass sie, wie sie selbst sagt, überhaupt keine Grenzen setzen kann. Also in der krassen Formulierung habe ich das selbst noch nicht gehört. Und sie macht es aber ziemlich anschaulich auch, weil sie im Moment in einer Beziehung ist mit einem Mann, der sie wirklich beschissen behandelt, auf gut Deutsch. Und sie wird noch nicht mal wütend, sondern sie empfindet dann eigentlich immer nur Schuld, wo sie eigentlich wütend sein müsste, wehrt sich deswegen auch nicht, lässt sich viel zu viel gefallen. Und was sie da machen kann und woher es kommt, dem allen gehen wir jetzt gleich auf den Grund. Ja, hallo, Eva, herzlich willkommen aus Österreich. Und ich bin gespannt, was dich veranlasst hat, eine so lange Reise anzutreten. Also welches Problem? Erzähl doch einfach mal.
Hallo Steffi, erstmal danke für die Einladung und für die Möglichkeit, mich heute mit dir zu unterhalten. Die Reise war es mir auf alle Fälle wert. Ich habe eine ganz wichtige Frage in meinem Leben und zwar würde ich gerne mit dir heute erörtern, warum ich rein gar nichts empfinde, wenn meine persönlichen Grenzen überschritten werden. Mhm. Okay. Das liegt mir am Herzen, ja.
War das schon immer so? Also in so einer krassen Formulierung habe ich das noch nie gehört. Ich empfinde gar nichts. Also das kann ja fast nicht sein. Also wenn jemand dich beleidigt oder so, wirst du ja was empfinden.
Also tatsächlich nein. Also mir ist es erst jetzt in meiner letzten Beziehung, also in meiner letzten Ehe, so richtig aufgefallen, dass mir das Thema wirklich bewusst wurde. Und wenn man dann so auf die Lebensgeschichte schaut, die man hinter sich hat, dann wird einem bewusst, ja, also da treten Leute mit Füßen und ich nehme das hin und ich bin danach auch immer noch mit diesen Menschen entweder in einer Beziehung oder befreundet oder was auch immer. Ich lasse mir wirklich auf gut Deutsch gesagt alles gefallen, ja.
Okay, bevor wir da tiefer einsteigen und auch mal gucken, was das vielleicht auch mit deiner Kindheit zu tun hat, würde ich gerne mal wissen, ob es so ein aktuelles Thema gibt, wo du das mal wieder ganz deutlich spürst.
Genau, also ich habe vor etwas mehr als 2 Jahren meinen Noch-Ehemann kennengelernt. Ich bin recht schnell schwanger geworden und das war ihm überhaupt nicht recht. Er wollte unbedingt, dass wir das Kind abtreiben lassen. Ich habe mich aber dann dagegen gestellt. Dann gab es ein heftiges Hin und Her, also eigentlich 2,5 Jahre nur hin und her. Wir haben dann geheiratet, weil ihm das sehr wichtig war, wenn wir das Kind bekommen, dass wir dazu verheiratet sind. Darauf habe ich mich auch eingelassen, obwohl ich mir, das sind wir wieder bei Grenzüberschreitung, eigentlich nach meiner letzten Ehe geschworen habe, dass ich nicht mehr heiraten möchte. Und nach der Ehe wurde es dann immer schlimmer. Also wir hatten davor schon sehr kontrollierendes Verhalten, wo er mir durch die Stadt nachgegangen ist, um zu beweisen, dass ich fremdgehen würde. Mein Tagebuch wurde mehrmals aufgebrochen und durchsucht. Überhaupt mein Nachttisch und persönliche Gegenstände. Und all das habe ich immer hingenommen. Er hat dann in den meisten Fällen etwas gefunden, woraus er eine Geschichte drehen konnte, die an den Haaren herbeigezogen war. Und ich war dann wieder in dieser defensiven Rolle, also mich verteidigen zu wollen, mich schützen zu wollen und, um ehrlich zu sein, sogar für Dinge entschuldigt, die ich jetzt rückblickend betrachtet nicht wert finde, mich entschuldigen zu müssen.
Welche Gefühle hat es denn in dir ausgelöst, also wenn er sich so verhalten hat, wie du beschreibst?
Schuld. Also ich habe mich tatsächlich schuldig gefühlt. Das war das einzige Gefühl, das wirklich aufkam. Manchen Situationen, ja.
Keine Wut?
Nein, überhaupt nicht.
Weil eigentlich müsste das doch Wut provozieren, ja. Also wenn jemand so sich so behandelt und so unfair ist, so ungerecht ist, so überschreitend ist.
Ja, müsste es. Also ich habe ein ganz konkretes Beispiel, das war letztes Jahr zu Weihnachten. Ich ging zu meiner Firmenweihnachtsfeier. Er war zu Hause mit unserem Baby. Und ich kam nach Hause und auf dem Bett waren ausgebreitet ein altes Tagebuch von mir, das ich im Zimmer aufgehoben hatte, mit Fotos von einem anderen Mann, von einer Beziehung, die lang vor ihm stattgefunden hat, von der er auch wusste. Und ich habe das so angeschaut und dachte mir, Jetzt hat er wirklich wieder das Schlafzimmer durchsucht, mein Tagebuch geöffnet, diese Fotos herausgesucht. Ich habe das alles angeschaut, während er neben mir gezetert hat. Nichts. Nichts. Wirklich nichts.
Also mit nichts meinst du keinerlei Wut?
Genau, keinerlei Gefühl. Ich habe nur so, gedacht.
Okay. Und das ist was du auch schon lange kennst in deinem Leben?
Ja, also auch aus der vorangegangenen Ehe kenne ich das schon, ja.
Ich vermute, du hast mal drüber nachgedacht, woher das kommen könnte, weil dir ist ja, soweit ich das raushöre, theoretisch klar, dass du eigentlich wütend sein müsstest, dass du Grenzen ziehen müsstest. Also du hast da ja so ein Problembewusstsein.
Ja, also bewusst ist es mir, aber ich habe wirklich keinerlei Idee, wo es tatsächlich herkommen könnte. Ich meine, ich vermute, es kommt aus der Kindheit, aber ich kann es nicht erfassen, was der Grund ist. Ja.
Also nur nochmal, um das so hier für unser Gespräch festzuhalten. Dein Ziel in diesem Gespräch ist eigentlich, dass du dich besser wehren können möchtest. Mhm. Und ich denke auch, der schwingt so implizit mit, mal zu verstehen, warum dir das eigentlich so schwer fällt und warum du eigentlich nicht wütend wirst.
Ja,
wirst du eigentlich nie wütend oder gibt es ganz andere Gelegenheiten, bei denen du wütend wirst?
Beim Autofahren.
Ach, da kommt es dann raus.
Da geht's dann, ja. Da kann ich wirklich mal so richtig schön fluchen und lauter werden. Aber so, also...
Das heißt, du verschiebst eigentlich diese Emotion Wut auf ein Terrain Autofahren, wo es ziemlich ungefährlich ist, weil du da nicht in unmittelbarer Beziehung bist zu den anderen Autofahrern.
Genau, ja.
Ja, was die Eva hier ja praktiziert, ist so ein ganz klassischer Abwehrmechanismus. Und diesen bezeichnen wir in der Psychologie als Verschiebung. Von der psychologischen Historie gehen die Abwehrmechanismen ja auf Sigmund Freud zurück. Der hatte sie als erstes beschrieben. Und weitere Abwehrmechanismen sind zum Beispiel Verdrängung, Projektion, Abspaltung und so weiter. Und bei der Verschiebung geht es darum, dass man ein sehr starkes oder eben vor allem auch bedrohliches Gefühl, wie zum Beispiel Wut in diesem Fall, nicht dort ausdrückt, wo es hingehört, sondern dass man die Wut auf ein harmloseres und sozial akzeptableres Ziel verschiebt. Und das heißt eben im Autoverkehr. Also dann schimpft sie laut im Auto vor sich hin, ohne eine wichtige Beziehung von sich eben zu belasten. Oft verschieben wir auch in anderen Situationen. Wir sind zum Beispiel ziemlich sauer bei der Arbeit auf unseren Chef oder unsere Chefin, trauen uns aber nicht, das dort auszudrücken, kommen nach Hause und dann kriegt erstmal unser Partner oder unsere Partnerin eines drüber. Dann wird bei dem die schlechte Laune ausgelassen. Und so verschieben wir immer mal wieder hin und her. Und deswegen lohnt es sich immer mal innezuhalten und sich zu fragen, wo gehört mein Gefühl eigentlich wirklich hin? Drücke ich es dort aus, bei der Person oder in der Situation, die auch wirklich der Auslöser für das Gefühl ist. Aber das heißt ja auch, dass du Wut fühlen kannst.
Also es geht, ja, tatsächlich. Aber gerade eben im Beziehungsmuster kann ich es eben nicht. Also da bin ich sehr klammern schon fast. Also man möchte fast sagen, je schlechter ich behandelt werde, desto eher möchte ich den Menschen halten. Und eventuell, dass ich da dann Angst habe, meine Wut zu zeigen, dass die dann gar nicht erst aufkommt, weil ich Angst habe, wenn ich zeige, du hast mich jetzt gerade verletzt, du hast mich wütend gemacht, dann wendet sich die Person eventuell von mir ab.
Ich benutze mal jetzt mal eine andere Formulierung von halten und du spürst mal in dich, ob das irgendwie in dir einen Anklang findet. Mhm. Ich möchte die andere Person von mir unbedingt überzeugen.
Ja, das resoniert sehr, ja.
Ja. Was spürst du da gerade?
Gänsehaut, ja. Also dieses mich beweisen müssen, das wurde mir in die Wiege gelegt, ja. Also das war von ersten Kindheitserinnerungen an sehr, sehr wichtig, ja. Für Aufmerksamkeit, mich beweisen zu müssen, dass ich dieser auch wert bin.
Okay, also Liebe war für dich kein Geschenk?
Nö.
Und alles andere als selbstverständlich?
Ja. Also es war wirklich, man kann, das ist die Klassiker, ich bin mal im Gymnasium mit einer 2 nach Hause gekommen, dann hat mein Vater eine Woche nicht mit mir geredet. Also so in diese Richtung.
Oha.
Mhm. Das sind nur die Spitze des Eisbergs, aber ja, es war wirklich ganz heftig.
Also hast du ganz früh und massiv die Botschaft in dir aufgenommen, ich genüge nicht so, wie ich bin.
Ja, definitiv, ja. Also das, da kommen einige Dinge zusammen. Zum ersten Mal die schulische Leistung, die ich aber auch zu, ich würde mal sagen, 98% gebracht habe. Also daher bin ich von außen betrachtet schon ein sehr verwöhntes Kind gewesen, gerade wenn es um materialistische Dinge ging. Also mir hat es da nie an irgendwas gefehlt. Aber es gab dann eben, im Gymnasium kam es doch hin und wieder mal vor, dass ich nicht mit einer 1 nach Hause gekommen bin. Und was dann auch noch ein ganz krasses Thema war bei uns zu Hause, ist, dass ich irgendwann nicht mehr leugnen ließ, dass ich zu einer Frau werde. Und mein Vater hatte ein massives Problem mit Frauen. Und da hat er sich auch einige Male, wie soll ich sagen, nicht wertschätzend verhalten. Also das ist sehr ablehnend mir gegenüber, als ich das nicht mehr vermeiden ließ, zu anerkennen.
Was ist da so die Botschaft? So, ich bin nicht richtig, wie ich bin?
Ja, so in der Richtung. Ja. Also so. Also jetzt, wo ich gerade so drüber reden, kommt der Satz, ich wollte ihm so gern beweisen, dass Frauen auch gut sein können. Mhm. Wow.
Du sagst wow, das heißt, und du sagst, der kommt gerade, der Satz, das war dir gar nicht so klar?
Nee.
Was passiert jetzt gerade mit dieser Erkenntnis?
Die geht gerade richtig tief. Also ich habe das noch nie so gedacht, gefühlt, gesagt. Ja. Und das nehme ich anscheinend auch in meine Beziehungen mit, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Also du bist eigentlich immer unter Beweisdruck.
Ja.
Ich gehe jetzt sogar noch mal einen Schritt weiter. Und du spürst noch mal in dich hinein, ob das in dir irgendwas zum Klingen bringt. Ich bin immer am Beweisen, dass ich existieren darf.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, von meiner Existenz zu sprechen, aber durchaus gesehen zu werden, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden. Da habe ich definitiv das Bedürfnis, mir das erarbeiten zu müssen. Oder das, ja, das Gefühl, ich muss es mir erarbeiten. Ja.
Okay. Und das war schon ganz früh.
Ja.
Wie war es denn mit deiner Mutter? Ich meine, wie waren die ersten Kinderjahre, wo du jetzt noch gar nicht zur Schule gegangen bist?
Ja, da muss ich jetzt sagen, also ich bin sehr patriarchisch erzogen worden. Also die Beziehung zu meiner Mutter wurde nicht gern gesehen. Wir haben uns erst emotional etwas später angenähert, dass ich dann in die Pubertät kam. Aber wir haben das immer, das Verhältnis, das wir miteinander hatten, von meinem Vater versteckt. Also wenn er da war, dann haben wir uns ignoriert. Und sobald er aus dem Haus war, dann konnten wir eben unsere Beziehung zueinander leben. Also ich würde jetzt sagen, also diese ersten Kindheitsjahre habe ich jetzt nicht sonderlich viel Erinnerung mit meiner Mama.
Wie darf ich mir das praktisch vorstellen? War dein Vater derjenige, der dir Milch gegeben hat, der dir die Windeln gewechselt hat, der sich die ersten 2 Jahre auch um dich gekümmert hat? Oder?
Nein, das war schon meine Mama, aber erstens fehlt mir da die Erinnerung.
Mhm.
Und zweitens durfte das keinen Raum einnehmen. Also meine Mutter durfte zu Hause keinen Raum einnehmen. Die war wie eine Art Bedienstete, würde ich sagen. Die hat in der Früh das Frühstück gerichtet, die Wäsche gewaschen, die Wohnung geputzt. Und wenn ihm was nicht gepasst hat, dann haben wir das alle zu spüren bekommen. Aber dass da mal ein Gespräch stattgefunden hätte mit, keine Ahnung, wo fahren wir in Urlaub hin oder was machen wir am Wochenende oder was müssen wir einkaufen. Meine Mutter war demnach fast nicht präsent, nur physisch anwesend, aber jetzt nicht als Person.
Also kann man sagen, in deinem Elternhaus hat eine krasse Kultur der Unterdrückung geherrscht.
Ja, definitiv. Und die galt für alle eigentlich, muss man da sagen. Also je älter ich wurde, galt die auch für mich.
Also vor allen Dingen so für weibliche Familienmitglieder,
genau,
oder?
Ja, genau, ja. Also ich habe auch noch zwei Halbschwestern, die sind um einiges älter als ich und mit denen war auch kein Kontakt erlaubt. Also die sind ja dann ausgezogen, da war ich noch recht klein, da war kein Kontakt erlaubt, ja.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass dein Vater ein Frauenhasser ist?
Ja, schon, ja. Ja.
Hast du heute noch Kontakt zu ihm?
Nein, ich bin mit 16 ausgezogen und habe da nie wieder zurückgeblickt.
Deine Eltern, sind die noch zusammen?
Soweit ich weiß, schon, ja.
Soweit ich weiß, das heißt, du hast auch zu deiner Mutter keinen Kontakt?
Nein, ich habe ihr so 5 Jahre, nachdem ich ausgezogen bin, also so mit Anfang 20, einige Briefe geschrieben. Ich habe dafür ein Postfach angemietet, wo sie mir hätte antworten können, weil ich meine private Adresse nicht teilen wollte. Aber sie hat nie geantwortet. Also das war mein einziger und letzter Versuch, mit ihr in Kontakt zu treten.
Bist du sicher, dass sie die Briefe bekommen hat?
Ja, weil sie haben 2 getrennte Wohnsitze und ich habe das extra an ihren Wohnsitz geschickt. Also er hat da keinen Schlüssel zu dem Postfach oder so. Also denke ich schon, dass sie die bekommen hat, ja.
Okay. Also bist du ja eigentlich ganz schön allein aufgewachsen.
Ziemlich auf mich gestellt, ja.
Ja, weil deine Mutter ist ja so auch gar nicht für dich eingetreten.
Nee. Also wenn, dann hat sie mich nur noch ausgeliefert später. Es gab dann eine Zeit, da habe ich versucht, sie zu einer Trennung zu bewegen. Da war ich so 15, also knapp ein Jahr, bevor ich dann selbst ausgezogen bin. Und da hat sie mich komplett ans Messer geliefert. Also sie ist zu ihm gegangen und hat gesagt, die Eva möchte, dass ich mich von dir trenne und sie macht da so viel Druck. Und das musste dann ich ausbaden, ja. Also
hat sie dich verraten?
Ja. Hat sie.
Macht dich das alles nicht wütend?
Nein.
Also da kommt ja so viel zusammen. Ich meine, dein Problem, das ist ja wirklich kinderleicht, sag ich mal, zu analysieren. Dafür muss man noch nicht mal eine Psychologin sein, sag ich mal so. weil das so offensichtlich ist, ne?
Ja.
Dass du dir jetzt wieder einen Mann ausgesucht hast, der im Grunde genommen die Strukturen deines Vaters hat und dass du in einem System agierst, was, ja, ich mag das Wort nicht, weil es so modisch ist, aber in diesem Fall passt es, toxisch ist. Mhm. Aber das ist das System, in dem du dich auskennst,
ja.
Das eine gewisse Vertrautheit für dich hat und da weißt du, was zu tun ist, sage ich jetzt mal so.
Ja, absolut, ja.
Und wiederholst eigentlich das, was du in der Kindheit kennengelernt hast.
Ja.
Und dein Vater, der war extrem unterdrückend, also super autoritär und hat dir keine Wertschätzung und Liebe entgegengebracht. Deine Mutter war dir überhaupt kein Vorbild und konnte dir letztlich auch keine wirkliche Bindung, keine Sicherheit vermitteln.
Ja.
Also bist du auch noch ziemlich allein gewesen.
Ja, bin ich, ja. Das Ergebnis ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, eine Frau, die heute wirklich gut im Leben steht, die einiges erreicht hat, die ihre Kinder jetzt alleine großzieht und nach außen hin so ein bisschen Superwoman, muss ich ehrlich sagen. Also mir wird das oft ausgedrückt, so boah, wie du das alles im Griff hast mit Kinderbetreuung und trotzdem arbeiten und alles und immer ein Lächeln auf den Lippen und trotzdem deine Hobbys und alles. Also nach außen hin ist es dieses perfekte Bild, ja.
Warst das nicht damals auch schon? Du warst ja eine sehr gute Schülerin.
Ja, also dieses Perfektsein, das nach außen hin, das habe ich drauf, sage ich jetzt mal so.
Ja, muss man auch mal positiv bewerten, ist auch eine Ressource, ne?
Ja.
Also ich meine, ich möchte auch mal festhalten an dieser Stelle, aus dem Elternhaus, aus dem du kommst, wenn du da beruflich erfolgreich bist und darüber haben wir jetzt noch nicht geredet, ich unterstelle es mal, vielleicht auch hinkriegst, deinen Kindern eine gute Mutter zu sein, dann hast du es trotz miserabler Bedingungen sehr weit gebracht.
Ja. Ich nehme es so wahr, ja, also ich bin da schon stolz drauf, ja.
Ja, denke ich, kannst du auch stolz sein,
ja.
Weil da hast du ja unglaublich viel aus dir selber herausgeschöpft.
Ja.
Aber das Problem ist, dass natürlich tief in dir drin diese völlig unerfüllte Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung ist.
Ja, und vor allem auch der Wunsch, es nicht ständig alleine schaffen zu müssen. Ja, weil ich kann es alleine, das ist schon klar, aber ich will halt nicht. Ich hätte schon gerne, dass man das alles mit jemandem teilen kann und was gemeinsam auch schafft. Ja, also ich denke mal, wenn ich alleine schon so viel geschaffen habe, wie viel könnte ich erst schaffen, wenn ich jemanden an meiner Seite hätte?
Ja, ja, das ist auch eine völlig nachvollziehbare und völlig menschliche und völlig richtige Sehnsucht, die du da hast, jemand an deiner Seite zu haben. Das Problem ist, du suchst dir halt die Falschen aus und lässt dir dann halt alles Mögliche bieten, weil du nicht gelernt hast, wie gesunde Beziehung geht.
Ja.
Und nicht gelernt hast, einen Zugang zu all deinen Emotionen zu haben, beziehungsweise eben auch zu Wut. Was wäre eigentlich passiert, wenn du als Kind wütend geworden wärst? Ich meine, auch in Anbetracht der Ungerechtigkeiten, in Anbetracht allem, was du da erlebt hast. Was wäre denn passiert, wenn du wütend geworden wärst und gesagt hättest, scheiße, Papa? Und weißt du, wenn du einfach Aufstand daheim gemacht hättest, was wäre dann passiert?
Also es gab durchaus Momente, wo ich das gemacht habe. Also gerade diese typischen Teenagerjahre, wenn man eben sagt, so, da wächst jetzt quasi jemand in mir heran, dass ich beweisen möchte. Ja, die Reaktion war, einmal hat mein Vater mir die Haare auf 3 mm abgeschoren. Also er hat das insgesamt 2-mal gemacht. Aber das war, beim ersten Mal war es eine Reaktion auf meine Rebellion.
Hat er dich dafür gefesselt oder was hat er gemacht?
Nein, nein. Also er hatte dann schon seine Wege, dass man quasi diesen Weg lieber wählt, sich die Haare abscheren zu lassen als die Alternative. Und was dann nochmal schlimmer war, daran erinnere ich mich, war danach meine Mutter, sie kam dann zu mir und sagte, weißt du, wenn du einfach mal den Mund halten würdest, dann würde dir nicht so viel passieren.
Mhm. Ja, also wieder verraten.
Ja. Also es war noch dazu meine Schuld, so hat sie es dann noch dargestellt. Ja.
Ja.
Für die Dinge, die da passiert sind.
Deine Schuld, das ist ja auch ein großes Thema, dass du anstatt, dass du wütend wirst, dass du dich schuldig fühlst.
Ja.
Gut, aber da warst du ja nun schon auch etwas älter.
Ja.
Und hast dann schon dich mal getraut, ein bisschen in die Rebellion zu gehen. Wie war das in Kinderjahren? Hättest du dir das da erlauben können?
Also nicht gegenüber meinem Vater. Es gibt ein paar Anekdoten aus der Volksschulzeit, wo ich mich mit ein paar Lehrern angelegt habe. Aber ja, das waren eher Frechheiten. Ich würde jetzt nicht sagen wütend, ich war eher frech. Ja. Mhm. Aber Wut würde ich mich jetzt nicht erinnern, dass in meiner Kindheit, in den jüngeren Jahren da so viel Rolle gespielt hätte.
Glaubst du, dass du ähnlich wie mit dem Autofahren dich eher getraut hast, deinen ganzen Frust mal an den Lehrern rauszulassen als daheim?
Bestimmt, ja.
Also letztlich warst du auch immer so schuld als Kind.
Ja, das war immer ein großes Thema, ja. Oder auch ganz viel Verantwortung übernommen. Also ich kann mich auch noch erinnern, da war ich 4, ich glaube ich 4 oder 5. Das sind meine Eltern, also mein Vater ist auf meine Mutter los. Und ich bin dazwischen und habe gesagt, bitte Papa, lass die Mama jetzt in Ruhe. Oder bitte, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber ich sehe mich eben zwischen den beiden stehen und weinen und sagen, bitte hör auf, geh weg. Also durchaus ein Verantwortungsgefühl gespürt gegenüber meiner Mama, das eigentlich nicht angebracht wäre für eine 4-5-Jährige.
Gab es öfter Gewalt?
Ja, ja. Also das war tägliches Thema.
Oh, dein Vater hat deine Mutter geschlagen?
Mhm, ja. Mal Teller nach ihr geworfen, mit dem Messer auf sie losgegangen. So, ja, doch, doch.
Wie hast du das denn als Kind ausgehalten?
Gute Frage. Rückblickend betrachtet dachte ich wahrscheinlich, bei den anderen geht es auch nicht anders zu.
Ach, du meintest, das wäre normal.
Mhm.
Hat dir das nicht viel Angst gemacht?
Nein. Also nachdem sich's in dem Alter nicht gegen mich gerichtet hat, sondern erst später. Nein, Angst hatte ich da, denke ich, nicht. Nein. Für mich war es normal.
eigentlich ist das ja total beängstigend für Kinder, wenn so eine Gewalt ist. Oder meinst du, du hast die Angst ein bisschen abgestellt?
Vermutlich. Also ich bin bis heute kein Mensch, der wirklich, das ist auch so ein Gefühl, das ich nicht kenne, würde ich jetzt fast mal behaupten, also Angst haben. Weißt du, ich habe schon viele Dinge in meinem Leben gemacht, wo ich mir denke, wo andere rund um mich herum sagen, oh, dass du dich das traust und das würde ich mich nie trauen. Und für mich ist das so, ja, macht man halt, also kann man ja mal machen. So. Mhm.
Ja, das ist psychologisch sehr wichtig, zu erfahren, dass die Eva eigentlich keine Angst empfindet und schon als Kind keine Angst empfunden hat in einer Situation, die normalerweise für Kinder hochbedrohlich ist, nämlich Gewalttätigkeit der Eltern bzw. die Gewalttätigkeit ihres Vaters gegen ihre Mutter mitzuerleben. Und das ist im Bereich traumatische Erfahrungen anzusiedeln. Und ich denke, dass auch hier ein Abwehrmechanismus greift, nämlich der Abwehrmechanismus der Abspaltung. Abspaltung ist mehr als Verschiebung. Abspaltung heißt, dass man wirklich Emotionen aus dem Bewusstsein abspaltet, so dass man die Situation irgendwie emotional aushalten und ertragen kann. Das heißt, die Abspaltung ist ein schwerer, aber hochwirksamer Schutzmechanismus, den unser Gehirn in ganz extremen Situationen einsetzen kann, wenn Angst oder eben Schmerz einfach auch zu überwältigen wären. Und ich nehme an, dass die Angst für Eva auch zu überwältigen gewesen wäre. Und dann kann es natürlich passieren, wenn man das als Kind schon sehr, sehr stark trainiert hat, dass man auch zu diesem Angstgefühl als erwachsene Person gar nicht mehr so einen richtigen Zugang hat. Angst ist jedoch ein sehr wichtiges Gefühl, weil es uns ja sehr viel Orientierung auch bietet, vor allen Dingen die Orientierung, wo es darum geht, uns selbst zu beschützen. Und das passt natürlich auch gut auf der emotionalen Ebene zu ihrem Thema, dass sie so schlecht ihre eigenen Grenzen beschützen kann, weil sie eben weder Wut, was ja eine ganz wichtige Emotion ist, um die eigenen Grenzen zu beschützen, noch eben Angst verspürt. Und deswegen denke ich, wird es für Eva wichtig sein, am besten in einer Psychotherapie Schritt für Schritt in einem wirklich geschützten Rahmen und in Begleitung wieder einen Zugang zu diesen wirklich wichtigen Gefühlen zu erhalten. Also geht es ja schon in die Richtung, dass du als Kind früh gelernt hast, ich sage aus Überlebensgründen, damit du überlebst, Emotionen von Angst oder auch Wut nicht zu fühlen, um einfach klar, irgendwie klarzukommen.
Ja, also mein Fokus, würde ich jetzt mal sagen, als Kind war tatsächlich, wie manage ich meinen Vater, damit rundherum nichts passiert. Also mir nichts passiert, meiner Mama nichts passiert. Das war, würde ich jetzt mal sagen, so die Hauptaufgabe als Kind für mich.
Also im Grunde eine vollkommene Überforderung, komplett.
Ja, definitiv, ja. Und wie gesagt, mit der Pubertät kam dann so doch die Rebellion so in mir hoch. Vor allem, ich hatte dann eine beste Freundin, bei der war ich auch viel Zeit zu Hause verbracht. Und man stelle sich vor, dort sind diese Dinge nicht passiert. Und das war dann so mein erster Zugang zu, vielleicht ist das doch nicht alles so normal, wie es bei uns zu Hause abläuft. Und dann bin ich etwas mehr eben in diese Abneigung gegangen und habe die Dinge, die ich normalerweise tun müsste, um ihn zu managen, damit es zu Hause ruhiger läuft, bewusst nicht mehr gemacht oder auch bewusst mal eben provoziert mit einem Satz oder solchen Sachen eben. Habe aber dann natürlich auch die Rechnung dafür kassiert, ja.
Also durch die Freundin und deren Familie hattest du zum ersten Mal einen gesunden Maßstab.
Ja, genau. Ja. Weil es war mir ja nicht erlaubt, eigentlich Freunde zu haben. Also Freunde in dem Sinn, dass ich zu denen nach Hause gehe, wir da spielen oder was auch immer. Es war ja alles nicht erlaubt. Und die eine Freundin, ich weiß gar nicht warum, aber die hat es irgendwie geschafft, ihn zu überzeugen. So, er mochte die und dann durfte ich mit der befreundet sein und so kam es dann, ja, dass ich da ein bisschen mehr Einblick bekommen habe.
Das ist ja so die Frage, die sich mir gerade stellt. Also du hast ja ganz krasse Sachen erlebt, die auch im traumatischen Bereich sind. Also es sind traumatisierende Erfahrungen. Du hast schon eine sehr gesunde Grenze gesetzt, die wichtigste überhaupt. Du hast den Kontakt zu deinen Eltern abgebrochen.
Ja.
Du weißt, dass das ein Unrechtssystem zu Hause war.
Ja.
Und trotzdem spielst du es nach.
Ja.
Hast du dafür eine Erklärung?
Ja. Das, was man kennt. Selbst wenn ich in meinem Kopf weiß, ich will nicht, dass meine Kinder derartige Dinge erleben, wie ich sie erlebt habe. Oder dass sie quasi denselben Rucksack mitbekommen, fällt mir auch jetzt gerade der Absprung von diesem Mann, von meinem Noch-Ehemann, so immens schwer. Und ich kann es mir nicht so ganz erklären, warum. Ja, weil ich, ja, ich kann es mir nicht erklären.
Ja, die Erklärung ist ja, kann ja nicht anders, es gibt ja eigentlich nur eine Erklärung, weil du immer noch identifiziert bist mit den Botschaften deiner Eltern, weil du immer noch dran glaubst. Weil du immer noch glaubst im tiefsten Inneren, ich bin schuld. Das ist bis heute so.
Ja.
Und ich darf nicht wütend sein und ich darf mich nicht wehren und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, nicht um meiner selbst willen.
Ja. Das fällt mir auch tatsächlich bewusst schwer zu glauben, dass man mich lieben könnte, ja, nur meiner selbst willen.
Richtig. Und solange du es nicht glauben kannst, denke ich, wirst du auch dich immer wieder an Männer binden oder denen hinterherlaufen, die das, was du wirklich glaubst, sowieso bestätigen. Dass du es nicht wert bist, dass du nicht okay bist und die wieder das reinszenieren, was du daheim schon erlebt hast. Ja. Also es ist eine permanente Wiederholung derselben Aufführung.
Ja. Ja, also man merkt das schon auch bei der Partnerwahl an sich, dass ich Extreme auswähle. Also wirklich extrem, wo ich mich überanstrengen muss, damit ich überhaupt wahrgenommen werde. Ja.
Also psychologisch gesehen ist das ja, dass du dir gewünscht hast, um deinen eigenen Vater zu überzeugen.
Ja.
Also so eine Art Wiederholungszwang. Ja, ich habe hier eben das Wort Wiederholungszwang benutzt und Wiederholungszwang ist ein psychologischer Fachausdruck, weil er ein bestimmtes Phänomen in der Psychologie beschreibt, was übrigens auch Freud als erster beschrieben hat, nämlich, dass Menschen dazu neigen, ehemalig traumatische oder sehr belastende Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht haben, nochmal neu zu inszenieren. Das bedeutet konkret bei Eva, sie hatte diesen Vater, von dem sie nicht genügend Zuwendung, sondern sehr, sehr viel Unterdrückung erfahren hat und sucht sich jetzt wieder einen Partner aus, der im Grunde genommen das Gleiche praktiziert und reinszeniert damit ihre Vater-Tochter-Beziehung. Was steckt dahinter? Zum einen ist es immer der unbewusste Versuch, Kontrolle wieder zu gewinnen. Das heißt, damals als Kind war sie ohnmächtig und ausgeliefert und hatte eben keine Kontrolle. Und heute versucht sie unbewusst, bei ihrem aktuellen Beziehungspartner Kontrolle zu gewinnen, in dem Sinne, dass sie endlich von sich überzeugt und das Happy End herbeiführt, das sie bei ihrem Vater nie erlebt und nie bekommen hat. Ein anderer Aspekt beim Wiederholungszwang ist die psychische Vertrautheit. Das heißt, dieses Szenario, Das heißt, eine lieblose Männerperson, die sie dominiert und unterdrückt, die ist ihr vertraut. Das heißt, in diesem System weiß sie sozusagen in Anführungsstrichen, was zu tun ist. Nämlich sich anpassen bis zur Selbstverleugnung und sich immer wieder anstrengen, 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 um doch irgendwie noch Zuneigung und Verständnis zu bekommen. Und es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der beim Wiederholungszwang eine Rolle spielen kann. Und zwar der Versuch, dass man abgespaltene Gefühle wie Angst oder Wut endlich spüren kann. Das heißt, das Unbewusste sucht irgendwie immer wieder Situationen, wo diese alten Emotionen getriggert werden können, weil es im Grunde nur möchte, dass sie endlich bewusst werden, damit man sie durchfühlen und verarbeiten kann.
Ja, und dann die wichtigste Frage, wie komme ich da wieder raus?
Ja. Da geht es, denke ich, vor allen Dingen darum, dass du anerkennst, dass du alles glaubst, was dein Vater und deine Eltern dir vermittelt haben. Dass du, obwohl du dich äußerlich distanziert hast, innerlich zustimmst.
Hm. Ja.
Das war dir das eigentlich so wirklich klar bis heute?
Dass ich innerlich zustimme?
Ja.
Nee. Nicht in dem Ausmaß, würde ich jetzt sagen.
Was hast du gedacht? Was war dein Arbeitsmodell bis zu diesem Gespräch? Was war dein inneres Arbeitsmodell, warum das alles so ist und du das geschehen lässt?
Also, mir ist schon bewusst gewesen, dass ich mir Dinge vorsage, wie ich sie gerne für mich hätte, aber dann anders agiere. Also, dass ich einen Widerspruch zwischen meinem Kopf und meinen Handlungen habe, das ist mir schon sehr lange bewusst. In Bezug auf meine Eltern glaube ich schon, dass da eben auch dieser Widerspruch da ist, weil, wie gesagt, auf der einen Seite habe ich jetzt erzählt, wie mein Vater sich verhalten hat, aber er kam ja auch, also eine Tradition oder eine Routine war, er kommt von der Arbeit und dann hält er mal 1, 2, 3 Stunden, je nachdem in welcher Laune er war, Monologe über alles Mögliche. Und da gehörte zum Beispiel dazu, was für ein intelligenter Mensch ich nicht bin, dass ich es weit bringen kann, dass ich niemanden brauche in meinem Leben, dass ich das alles erreichen kann. Er wollte unbedingt, dass ich Anästhesistin werde. Warum auch immer, dass er das sich eingebildet hat. Er hat gesagt, du wirst Medizin studieren, du wirst das alles toll machen, du brauchst niemanden, du wirst deine Angestellten haben, deine Riesenvilla und weiß ich nicht was alles. Und also auf der einen Seite mich aufgebaut, aber gleichzeitig klein gehalten.
Krass.
Und ich glaube, das ist das, was ich bis heute lebe.
Ja, das ist ja auch, es macht die Loslösung auch schwerer.
Ja.
Weil, also die innere Loslösung, äußerlich hast du dich ja gelöst. Es geht ja eigentlich immer nur um dieses Innere. Mhm. Die äußere Ebene ist ja gar nicht so wichtig. Ich meine, es kann sehr helfen, wenn man sich äußerlich auch vom Elternteil trennt, dass man innerlich dann besser nachreifen kann, weil es leichter ist. Aber im Grunde kommt es ja nur auf das tiefe innere Verstehen an. Mhm. Und indem dein Vater dich auf der anderen Seite auch bestärkt hat und dein Selbstwertgefühl, ich sag mal, gepimpt hat, konntest du ihn ja nicht als nur böse identifizieren.
Ja.
Und das macht dann im Gehirn und im Gefühl das Ding. Und vielleicht hat er mit den anderen Sachen ja auch recht. Wahrscheinlich
ja. Ja, genau. Ja, also es ist dann wirklich schwer zu differenzieren. Ja. Ja. Komplexe Persönlichkeit.
Weil du lebst ja auch den Teil nach.
Ja.
Da, wo er dich bestärkt hat, dass du intelligent bist und erfolgreich sein wirst, den lebst du ja auch.
Ja.
Aber du lebst auch den anderen Teil auf der Beziehungsebene.
Ja.
Und wenn ich mich in dich hineinfühle, entsteht ja das Problem, wenn du dich wirklich innerlich nicht mehr mit den Botschaften deines Vaters identifizieren willst, was machst du denn dann mit den positiven Botschaften?
Genau. Weil die lebe ich ja auch und sehr stark, ja.
Das heißt, es wäre ganz, ganz wichtig für dich, deine eigenen Werte zu finden.
Ja, stimmt eigentlich, ja.
Also ich sage oft, wenn man über die Beziehung zu seinen Eltern nachdenkt, dann kann man sich das manchmal so vorstellen, wie wenn man ein Haus erbt. Mhm. Und man geht so durch dieses Haus und guckt, was kann bleiben, was sollte raus.
Ja.
Wo muss ich vielleicht eine Wand auch durchbrechen oder wo muss ich was anbauen? Mhm. Also, dass man so eine Art Bestandsaufnahme macht.
Ja.
Und dann wirklich zu seinem eigenen findet.
Ja. Eine eigene, ja. Wäre gut, ja. Also das hört sich gut an, ja.
Was würde das für dich bedeuten? Was kann bleiben? Also was?
Ja, also auf den Kopf gefallen bin ich sicher nicht. Das darf auf jeden Fall bleiben. Auch das Unabhängige, weil da hatte er ja, also ich, jetzt mache ich es wieder. Ich kann ja wirklich die meisten Dinge in meinem Leben alleine managen und ich bin wirklich sehr kompetent in dem, was ich tue, egal ob es jetzt beruflich ist oder privat oder mit meinen Hobbys. Ich bin ja wirklich gut in den Dingen, die ich mache. Das darf auf jeden Fall bleiben und das Selbstbewusstsein dazu auch mal zu entwickeln, hey, das habe ich im Griff, das mache ich gut. Das darf auf jeden Fall bleiben, ja.
Was muss raus?
Also es wäre wirklich schön, wenn rausgeht, ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich habe genug bewiesen in meinem Leben, es reicht.
Das würde ja bedeuten, dass du auf der tieferen Ebene wahrnimmst, ich genüge, wie ich bin.
Ja, genau, ja.
Und ich darf all meine Gefühle fühlen.
Hört sich in meinen Ohren jetzt auf mich bezogen total fremd an. Ja.
Was passiert da in dir, wenn du das hörst?
Unbehagen, fast.
Also so eine Art Widerstand.
Ja.
Kannst du dir mal versuchen zu spüren und näher zu beschreiben?
Gefühle fühlen heißt Kontrolle verlieren.
Ah. Kannst du da mal bleiben? Über was du da die Kontrolle verlierst oder was da für eine Assoziation in dir ist?
Kontrolle verlieren darüber, was andere von mir sehen können.
Mhm. Bleib da mal, vielleicht erzähl einfach mal ein bisschen, was du damit meinst.
Ich habe schon das Bedürfnis, nicht alles von mir zu zeigen.
Weil? Aus
Angst.
Ha?
Was andere dann, oh mein Gott. Aus Angst, dass sich die Leute dann von mir abwenden.
Mhm. So wie du es kennengelernt hast.
Ja.
Was macht dich gerade so traurig? Was passiert da gerade?
Ich weiß nicht, ich sehe gerade die ganzen Leute vor mir, die sich abgewendet haben, wenn mir meine Emotionen mal entkommen sind.
Oh.
Ich versuche es mal für dich ein bisschen auf den Punkt zu bringen, so wie ich dich verstehe. Fühlen macht einsam.
Ja. Fühlen macht einsam, ja. Gefühle zeigen macht einsam.
Ja, aber letztlich auch fühlen. Ich meine, so Wut und Angst fühlst du ja nicht. Vor allem keine Wut. Da sind wir ja noch nicht mal beim Zeigen.
Ja.
Aber es ist ja auch viel leichter, ein Gefühl nicht zu zeigen, was man nicht hat.
Ja. Macht Sinn, ja.
Oder? Ja.
Oh, puh, ja.
Also es geht wie so oft, darum, dass du dir auf einer ganz tiefen, existenziellen Ebene die Erlaubnis gibst, sein zu dürfen. Also noch nicht mal du selbst, doch auch du selbst, aber es geht irgendwie noch tiefer. Also fühlen zu dürfen, weil fühlen ist ja Bewusstsein. Und damit auch da sein.
Ja.
Und das war halt emotional lebensgefährlich. Vielleicht sogar physisch. Du kommst aus einem gewalttätigen Elternhaus. Also vielleicht sogar beyond emotional, vielleicht einfach auch überhaupt überlebenswichtig.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Und davon bist du halt im Moment ganz weit weg. Und das war, und das muss man würdigen, eine absolut gute Überlebensstrategie als Kind.
Danke.
Ja, es war komplett sinnvoll. Mhm. Es war eine ganz sinnvolle Überlebensstrategie. Aber heute brauchst du die nicht mehr. Weil die Gefahr nicht mehr besteht. Der Krieg ist vorbei.
Ja.
Und das würde für mich eigentlich bedeuten, weil guck mal, du kommst aus einem gewalttätigen Elternhaus. Dein Vater, deine Mutter, also wie die drauf waren, das ist schon richtig krass. Mhm. Also wir sind ja mal wieder im Bereich von Trauma angelangt. Und ich nehme dich einfach so wahr, dass du erstmal, wie es oft bei Trauma ist, auch viele gesunde Anteile hast. Also ganz viel von dir ist irgendwie intakt. Erstaunlich viel. Eigentlich vor dem Hintergrund, aus dem du kommst, erstaunlich viel.
Danke.
Also da gibt es einen großen gesunden Anteil in dir. Aber es gibt auch den Anteil, der verletzt ist, der traumatisiert ist. Und das ist ein Anteil, der vor allem funktioniert.
Ja.
Und ein Anteil, der nicht fühlen darf. Und ein Anteil, der sich unglaublich nach Liebe sehnt und dafür bereit ist, eigentlich alles zu tun. Und ein Anteil, der sich gar nicht wehren kann.
Mhm.
Und ein Anteil, das ist alles derselbe, der sich an die falschen Männer bindet, weil er, ich sag mal, psychologisch aus dem Bereich der Projektion endlich den Vater von sich überzeugen will.
Ja.
Den gibt es eben auch. Und den so zu integrieren, wie wir Psychologen sagen, also dass du lernst, da Kontakt hinzubekommen, auch Kontakt zu deinen Gefühlen, zu Gefühlen von völlig angemessener Wut, sicherlich auch manchmal von angemessener Angst. Das ist ja nichts, was wir in einem Gespräch erledigen können.
Ja.
Aber das wäre ja der Weg. Und das ist ja, was ich immer so versuche, hier in Stahl aber herzlich eben so Wege aufzuzeichnen.
Ja.
Und dafür wäre meines Erachtens wirklich eine Psychotherapie gut.
Ja. Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was du mir empfiehlst, weil es gibt ja auch vom Therapieansatz her unterschiedliche Möglichkeiten. Also für dich, wenn du jetzt die Geschichte so kennst, Psychotherapie, Gesprächstherapie oder inwieweit würdest du mir da was empfehlen?
Ich bin ja gar nicht so eine große Verfechterin von Schulen, weil ich immer sage, in jeder Schule gibt es richtig gute Leute. Mhm. Ich würde dir trotzdem so von der Richtung, sowas wie in Richtung Trauma, na, wir sind im Bereich von Trauma. Mhm. Und ja, der einfach jemand Gutes suchen, also der so ein tiefes Verständnis hat und im Traumabereich eben auch. Weil im Letzten, es wird darum gehen, in einer guten Psychotherapie wird es gehen, darum gehen, dass du den Kontakt zu diesen Gefühlen bekommst, die du aus überlebensnotwendigen Gründen beiseite geschoben hast. Aber sie sind ja noch da. Also im Autofahren oder so sind sie ja durchaus abrufbar. Nur du erlaubst sie dir nicht im zwischenmenschlichen Kontakt, weil das damals überlebenswichtig war, um irgendwie in der Bindung zu bleiben. Und du, dein psychisches System funktioniert heute immer noch unter denselben Prämissen wie bei deinen Eltern, nur dass sich die Prämissen im Grunde genommen verändert haben.
Ja.
Denn heute bist du groß und die Welt da draußen sind nicht Mama und Papa.
Ja.
Das ich meine, dein gegenwärtiger Mann schon, aber den hast du dir so ausgesucht. Es gibt auch andere Männer.
Ich hoffe.
Ja, stimmt.
Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank.
Ist das was, womit du so für dich weitergehen kannst?
Ja, also wir haben heute auf jeden Fall viele neue Türen gefunden, die mir so nicht bewusst waren. Und ja, der Weg ist jetzt klar, dass ich mir diese genauer anschauen muss und warum die überhaupt da sind. Ja.
Wenn du es formulieren kannst, was war für dich heute so die wichtigste Erkenntnis?
Wie schwer das Loslösen von meinem Vater wirklich ist, weil er es auf diese zwei Arten so gut geschafft hat, mich an ihn zu binden. Also, dass ich eigentlich alles loslassen müsste, auch das Gute, das er mir mitgegeben hat und dass dieser Konflikt da ist und der eigentlich viel größer ist, als mir das vor diesem Gespräch bewusst war.
Ja. Und dass du dadurch immer wieder das Gefühl hast, auch dich gegenwärtig bei den Männern beweisen zu
genau,
müssen.
Genau, ja, genau. Das war definitiv heute das größte Learning für mich.
Gut. Da denke ich auch, da haben wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt gefunden. Für mich ist es immer wichtig, dass man so den roten Faden im Kopf hat, dass man so seine Leitplanken hat. Ne? Also es geht ganz, ganz viel, dich nicht mehr mit alten Botschaften zu identifizieren. Und dir die Erlaubnis zu geben, zu fühlen. Und ganz viel geht es natürlich darum, dass du nach und nach lernst, dass du wirklich genügst, so wie du bist.
Ja.
Auch unter der Bedingung, dass du Gefühle hast.
Ja.
Auch unter der Bedingung, dass du mal wütend bist. Auch unter der Bedingung, dass du Grenzen setzt. So, dass es zumindest theoretisch heute schon mal klar ist. Da wird die Psyche brauchen, um da hinterher zu kommen. Und dafür wäre es klug und sinnvoll, wenn du dir eine Begleitung suchst.
Mhm. Werde ich.
Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
Ich sag danke, liebe Steffi.
Ja, das war ein mal wieder sehr aufschlussreiches Gespräch, was ich hier geführt habe, diesmal mit Eva. Und ich freue mich immer, dass es Menschen gibt wie Eva, die bereit sind, sich in diesem Format so zu öffnen, weil ich denke, dass ganz viele, die dazuhören, sich identifizieren können und damit auch für sich in ihrem Leben ein Stück weit weiterkommen. Und Eva hat uns nochmal sehr eindrücklich gezeigt, wie viele Schritte man auf der äußeren Ebene unternehmen kann, um sich von seinen Eltern zu lösen. Denn sie hat ja schon lange keinen Kontakt mehr mit ihren Eltern und doch noch innerlich so identifiziert bleiben kann. Und ich denke, da ist sich Eva heute in diesem Gespräch einen großen Schritt näher gekommen im Sinne, dass sie selber versteht, dass sie noch sehr stark identifiziert ist. Und die Bewusstheit über diese Zusammenhänge ist ja immer der wichtigste Hebel zur Veränderung. Und ich bin guten Mutes, dass Eva da ihren Weg gehen wird. Und dann hat mir die Eva noch eine Nachricht geschickt, wie es ihr seit dem Gespräch ergangen ist. Und da hören wir jetzt gemeinsam mal rein.
Hallo liebe Steffi, ich wollte mich nochmal für das tolle Gespräch bedanken, das definitiv noch nachwirkt in mir. Ich denke sehr viel über einzelne Sätze nach, die ich gesagt habe, die ich noch nie so wirklich wahrgenommen habe, dass ich die eigentlich denke. Ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem richtigen Therapieplatz für mich. Denke, ich werde das im neuen Jahr dann starten. Und jetzt erstmal die Weihnachtszeit genießen und nochmal vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute.
Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören und verbleibe bis zum nächsten Mal von Herzen, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.